dass unsere Sprache inklusiver werden sollte, das ist, glaube ich, für uns ziemlich klar. Nur weil wir es jahrhundertelang die männliche Form genommen haben, ist das nicht die Norm.
Man hört das ja ganz häufig von vielen Männern, die dann auch sagen, naja, wir müssen Sprache ja nicht ändern, Frauen sind ja mitgemeint. Aber dann bei so generischen femininen Sachen, da ist dann immer ein großes Aha und Oho unter vielen Männern und das Gefühl, sie werden selber nicht mitgemeint.
Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutigen Gesprächspartner sind Vincent Emanuel Heer und Martin Speer. Und damit ist es die erste Folge mit gleich zwei Gästen. Die beiden sind Autoren, Feministen und setzen sich für eine gerechtere Gesellschaft, ein geeignetes Europa und Geschlechtergerechtigkeit ein. Seit 2018 sind sie Botschafter der He4She-Kampagne der UN Women, die sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen engagiert. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, dabei zu sein.
Klasse. Hallo.
Hallo, und das wird jetzt wirklich spannend, weil mit zwei Gästen ist es das erste Mal und ich liebe erste Male. Vielleicht fangen wir direkt damit an, dass ihr euch nochmal mit persönlichen eigenen Worten vorstellt und vielleicht euren Fokus nochmal da setzt, wo es für euch wichtig ist. Wer mag starten?
Ich fange gerne an. Genau, erstmal freuen wir beide uns riesig, dass wir hier bei eurem Podcast dabei sein können. Mein Name ist Vincent Emanuel Heer und ich bin ein Teil des Autoren- und Aktivisten- und Feministenteams Herr und Speer. Ich finde diese Themen unglaublich wichtig. Und wenn ich mit diese Themen meine, dann meine ich einerseits die Geschlechtergerechtigkeit und andererseits auch europäische Integration. Das sind die Themen, die uns bei Herr und Speer umtreiben. Und wir freuen uns wirklich, oder ich freue mich auch mehr, darüber heute mit euch zu sprechen und auch zu zeigen, weshalb vielleicht auch Europa und Feminismus ganz eng zusammengehören.
Und hallo von meiner Seite, Martin Speer. In unserem Team kommen tatsächlich auch zwei Blickwinkel zusammen. Vincent ist Historiker und Soziologe, ich bin Ökonom. Das war am Anfang unserer Zusammenarbeit nicht immer spannungsfrei, aber wir haben sozusagen etwas sehr Produktives draus gemacht. Und wir glauben, dass auch unterschiedliche Perspektiven helfen, bessere Lösungen zu finden. Und das treibt uns nicht nur als Team an, sondern auch in unserem gesellschaftlichen Engagement. Und dieses Brückenbauen, das wollen wir auch im Feminismus.
Hört sich super an und das Spannungsfeld ist sicherlich was, was es auch dynamisch hält und einen voranbringt. Dann erzählt mir doch gerne mal, wie seid ihr denn jeweils persönlich, gerne vielleicht einer nach dem anderen, ihr einigt euch darauf, zu eurem Engagement gekommen. Was war so der Keim des Ursprungs?
Ich glaube, wenn man wirklich ganz vorne anfängt, dann muss ich da ein großes Danke auch an meine Familie richten, an meine beiden Eltern. Ich sage es mal vielleicht so, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Feminismus ein sehr natürliches und normales Wort war. Mir ist erst später aufgefallen, dass das nicht überall als spannungsfrei gesehen wird. Aber ich, in dem Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, war das ein Wort, wo Männer Feministen sein können und Frauen selbstverständlich Feministinnen sind. Ich habe zum Beispiel von meiner Mutter früh gelernt, die eine Karriere als Hochschulprofessorin gemacht hat, wie schwierig es für Frauen in der Arbeitswelt ist, gerade wenn es um höhere Führungspositionen geht, sich oft gegen Männer durchzusetzen, die da vielen Frauen das Leben sehr, sehr schwer machen. Das hat sie uns am Abendbrottisch erzählt, mir und meiner Schwester und natürlich auch meinem Vater. Gleichzeitig habe ich bei meinem Vater gesehen, der viel Zeit mit mir und meiner Schwester verbracht hat, also sozusagen genau viel Care-Arbeit übernommen hat, dass es auch ein anderes Modell gibt. Also so ein bisschen, es gibt zwei Männermodelle. Es gab die Männer an der Hochschule, die irgendwie nicht wollten, dass Frauen in Führungspositionen gehören, die meiner Mutter wortwörtlich gesagt haben, du gehörst nicht an die Uni, du gehörst zu deinen Kindern. Und dann gibt es eben auch Männer, die gerne Care-Arbeit übernehmen, die Frauen unterstützen und die sich auch nicht eingeschüchtert fühlen von Frauen, die in Führungspositionen wollen oder die Karriere machen wollen. Das war für mich der Startpunkt. Aber ich glaube, und da kann vielleicht Martin noch gleich ein bisschen mehr zu sagen, auch wenn man so startet, muss man das Thema trotzdem sich auch irgendwie noch selber zu eigen machen. Und für mich ist das über viele Gespräche oder waren viele Gespräche der Auslöser dafür. Gespräche mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, mit meiner jetzigen Frau, mit Frauen in meinem Umfeld, von denen ich immer wieder gehört habe, wie sehr oder wie häufig Sexismen vorkommen, im kleinen und im großen Maßstab. Und dass das sozusagen ein Problem ist, das nicht nur weit weg passiert, irgendwie vielleicht in anderen Ländern oder in anderen sozialen Schichten, sondern ein Problem, das die meisten Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ganz direkt betrifft und dass wir als Männer eben auch Teil der Lösung sein können. Ich lasse es erstmal hier und ich glaube, Martin kann hier ganz gut übernehmen.
Mein Zugang zum Thema ist tatsächlich ein anderer und er könnte auch manchmal nicht kontrastreicher sein als vielleicht das Aufwachsen von Vincent. Ich bin am Land aufgewachsen mit Eltern, die aus der DDR über Prag geflohen sind. In der Rückschau war es nie wirklich so, dass Geschlechtergerechtigkeit oder Feminismus zu Hause ein Thema war. Und ich bin auch in Mittelfranken im Umfeld aufgewachsen, in dem schon auch eher klassischere Rollenverständnisse präsent waren, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Dieses Ungleichgewicht gab es auf eine Art und Weise auch bei uns zu Hause, aber es wurde nie thematisiert und auf eine Art und Weise habe ich es auch nie gesehen. Jetzt in der Rückschau, und vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, auch durch die Gespräche, die Vincent und ich von Mann zu Mann geführt haben, ging für mich auch erstmal überhaupt eine Tür auf, dass irgendwas schief läuft. Dass ich sozusagen meine Brillengläser vielleicht wechseln sollte. Und dann wurde mir später eben auch bewusst, dass ich vielleicht doch eine feministischere Mutter hatte, als mir eigentlich bewusst wurde. Sie war ab irgendeinem Punkt alleinerziehend. Sie hatte die Prägung aus der DDR, kam dann aber in den Westen in ein Umfeld, was dann doch auch sehr anders geprägt war. Da gab es ein Spannungsverhältnis, da gab es auch irgendwie auch unterschiedliche Rollenerwartungen, manche, die auch sie nicht erfüllen konnte. Aber für vieles davon war ich am Anfang blind, wie auch generell, und das treibt auch ein bisschen unsere Arbeit an, viele Männer beim Thema Geschlechtergerechtigkeit blind sind oder noch die Dinge zu verschwommen sehen. Das Schöne ist aber, man kann das ändern, der Perspektivwechsel kann gelingen und man kann die Brillengläser wechseln.
Ja, spannend. Da wollen wir auf jeden Fall von dir hören und lernen, ja, wie man das vielleicht, wie dieses Wechseln leichter gelingen kann. Denn dass das immer noch eine Herausforderung für den einen oder anderen oder auch für die ein oder andere ist, das ist ja klar und der Fall. Spannend. Ich danke euch für diesen sehr persönlichen Einblick. Und ihr seid seit 2018 gemeinsam mit 4 weiteren Männern HeForShe-Botschafter für UN Women Deutschland und habt euch zum Ziel gesetzt, mehr Männer für das Thema, das habt ihr eben auch erzählt, Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren. Wie kam es zu dieser Botschafterrolle und wie würdet ihr den bisherigen Weg bewerten, beurteilen? Wie weit seid ihr gekommen?
Ja, tolle Frage. Also vielleicht erstmal, um ein bisschen auszuholen, HeForShe ist eine wirklich ganz großartige Kampagne, die von UN Women in New York 2014 initiiert wurde und so ein bisschen mit dem Ziel, niedrigschwellig ein Angebot zu bieten, um Männern und Jungs zu zeigen, dass der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit auch für sie, dass es da auch eine Rolle für sie gibt und sie auch gebraucht werden. Und genau, wie du schon sagst, seit 2018 hat das deutsche Komitee von UN Women eine eigene HeForShe-Kampagne ins Leben gerufen. Es waren zunächst 4 Botschafter, mittlerweile sind 6, inklusive uns beiden. Und genau, wie wir da rangekommen sind, war eigentlich ein ganz spannender Weg. Wir hatten vor ein paar Jahren, als wir uns auch, wie Martin geschildert hat, unter uns über das Thema viel unterhalten hatten, hatten wir tatsächlich eine Idee, eine Art Anleitung zu schreiben für Männer zum Feministen werden. Da haben wir uns mit Frauen in unserem Umfeld unterhalten und da so eine Art 5-Schritte-Plan entwickelt und den bei Zeit Online angeboten. Der wurde dann da auch 2016 veröffentlicht. Dieser Artikel wiederum wurde gelesen von einer Mitarbeiterin bei UN Women Deutschland. Die fand das spannend, hatte uns danach kontaktiert und seitdem waren wir auch mit den Damen von UN Women Deutschland in Kontakt. Das sind wirklich tolle Organisationen, die machen ganz tolle Arbeit, sitzen hauptsächlich in Bonn, haben aber auch jeweils 1 bis 2 Mitarbeiterinnen hier in Berlin. Genau, und in den nächsten 2 Jahren waren wir mit denen immer regelmäßig in Kontakt und hatten auch über diese Idee von HeForShe mehrfach gesprochen. Und 2018 kam es dann zu der Aufsetzung des richtigen Programms und da, ich glaube, ich kann nicht sagen, war es auch eine echte Ehre und Freude, dass wir da dann dabei sein durften.
Und was das sozusagen vielleicht auch tut, und du hattest von dem Ziel gesprochen, also das Netzwerk und der Austausch hilft uns sehr, auch unsere eigenen Perspektiven stetig weiterzuentwickeln. In dem Botschafterkreis kommen wir auch aus unterschiedlichen Hintergründen und tatsächlich bei einer Person wie Gerhard beispielsweise, der seit sehr, sehr vielen Jahren sich mit dem Thema Gewalt in Beziehungen, auch der Gewalt von Männern gegenüber Frauen auseinandersetzt, lernen wir wahnsinnig viel darüber. Oder von Anil darüber, wenn man aus anderen kulturellen Prägungen kommt, welche Kämpfe man da zu kämpfen hat. Also es ist ein sehr fruchtbares Zusammensein und wie immer beim Feminismus, wenn man als Mann da eine unterstützende Rolle hat, ist das ein stetiges Dauerlernen und da können wir uns sowohl im Austausch mit Frauen als auch eben im He4She-Kreis sehr gut helfen.
Aber vielleicht noch ergänzend. Ich glaube, was wir schon sehen in den letzten Jahren, ist, dass es ein steigendes Interesse an diesem Thema gibt, sozusagen da mit Männern drüber zu sprechen oder auch Formate aufzusetzen, in denen beispielsweise Männer mit Männern dazu sprechen. Also wir kriegen da mehr Anfragen dazu. Ich glaube, unsere He4She-Kollegen auch. Also ich glaube, in dem Sinne, es ist noch ein weiter Weg und viele Männer haben auch noch ein Stirnrunzeln, wenn wir von diesen Sachen sprechen. Aber ich glaube, es zeigt sich so, dass da eine gewisse Offenheit mittlerweile herrscht, dass auch Männer eine Rolle, eine unterstützende Rolle, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, im Feminismus spielen können. Und dass da mehr drüber geredet werden oder es der Wunsch besteht, darüber mehr zu sprechen.
Ja, ich glaube, es muss vor allen Dingen so aus meiner Wahrnehmung natürlicher einfließen und in eine natürlichere Haltung werden, was vermutlich auch mit der aktuell immer noch sehr weitreichenden Besetzung und Interpretation des Begriffs zusammenhängt. Denn ich meine, wir sehen ja auch, dass Frauen sich super schwer tun mit der Begrifflichkeit und dass darin ja oft eine starke Bevorzugung von Frauen verstanden wird und dass das irgendwie aneckt. Ich meine, jetzt jüngst unsere Bundeskanzlerin, die zum ersten Mal gesagt hat, ja gut, also wenn sie sich den Begriff jetzt nochmal überlegt, ist sie vielleicht doch irgendwie Feministin. Also sie kann gar nicht sagen, dass sie es nicht ist. Aber da sieht man auch, welche Entwicklung diese Begrifflichkeit nimmt und dass da noch ganz viel Aufklärungsarbeit einfach zu leisten ist. Wie bewertet ihr das?
Also wir finden den Begriff Feminismus oder auch Feministin oder Feminist echt einen schönen Begriff. Wir finden ihn auch einen wichtigen Begriff. Wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich da auch einfach eine lange Geschichte von starken Frauen, die sich gegen Widerstände ihre wohlverdienten Rechte erarbeitet haben, da auch für gekämpft haben. Und deswegen bin ich mal ein bisschen kritisch, zumindest ich persönlich würde den Begriff nicht einfach über Bord werfen, weil ich glaube, er ehrt auch diese Geschichte, diese starken Frauen, die da seit über 100 Jahren erst das Wahlrecht und dann häusliche Rechte und alle möglichen weiteren Sachen erkämpft haben und das weiterhin auch tun. Deswegen glaube ich, ich finde es auch wichtig, für mich persönlich, ich benutze den Begriff gerne. Ich finde, am Ende des Tages ist der Begriff, glaube ich, gar nicht ganz so wichtig. Ich glaube, es geht wirklich eher um eine Einstellung. Aber vielleicht auch nochmal andersrum, die Frage, warum ist denn der Begriff so negativ konnotiert? Das kommt ja auch nicht einfach von irgendwo. Ich würde sagen, es liegt daran, dass Medien und gerade auch viele Männer in machtreichen Positionen diesen Begriff jahrzehntelang diskreditiert haben. Jahrzehntelang Frauen, die für Gleichberechtigung gekämpft haben, als hysterisch, als weltfremd, als übertrieben abgestempelt haben. Und dann ist es doch kein Wunder, dass dieser Begriff, wenn der jahrzehntelang, gerade auch in großen Medien, in großen Foren der Meinung, immer wieder so durch den Schlamm gezogen wird, dass der dann auch so negativ behaftet bleibt. Ich glaube, andersrum können wir vielleicht auch heute als Männer unseren Beitrag leisten, dass der Begriff eben wieder dahin kommt, wo er hingehört, nämlich wirklich als Einsatz für eine Welt der Gleichberechtigung, in der Männer, Frauen und alle anderen die gleichen Rechte, Chancen und Möglichkeiten haben. Das ist keine radikale Forderung und das sollte eigentlich, ist in der idealen Situation, sollte das gar nicht so doll anecken, finde ich.
Und was da vielleicht auch manchmal für Aha-Momente sorgt, ist, wenn Männer auch verstehen, dass Feminismus nicht etwas ist, was weit weg von ihnen irgendwie stattfindet, was ihnen nichts angeht, sondern dass das ganz viel mit ihnen zu tun hat, selbst. Also mit ihnen selbst. Also sei es in ihrem Verhalten, dass sie tatsächlich auch oftmals unbewusst, manchmal sehr bewusst Teil des Problems sind. Aber andererseits, dass der Feminismus auch eben eine Befreiung für den Mann ist, weil auch er dadurch aus starren Rollenbildern rauskommt, die ihn einengen. Also der Feminismus ist ein Weg zu einer echt besseren, gesünderen, erfolgreicheren Gesellschaft für alle. Und mehr Männer sollten das bitte verstehen.
Genau, da stellt sich mir die Frage, ob sie die Rollenbilder aktuell als einengend empfinden oder ob es für den einen oder anderen vielleicht auch noch eine Art Sicherheit und Sicherung des Machtkonstrukts bedeutet und man einfach Sorge davor hat, wenn man das aufbricht, was dann passiert, ja. Aber ganz, ganz spannender Punkt. Und ihr hattet es vorhin in eurer Einleitung auch erzählt, also euch ist das Thema Europa ja auch sehr wichtig. Und ihr habt ein neues Buch veröffentlicht vor kurzem, der Titel Europe for Future, 95 Thesen, die Europa retten, indem ihr handfeste Reformideen liefert. Ja, da würde ich gerne mehr zu erfahren. Woher kommt die Idee, die Motivation und was müssen wir am dringendsten wie umsetzen?
Fragen von Europa und Geschlechtergerechtigkeit gehören für uns zwangsläufig ganz eng zusammen. Nicht nur, weil es sozusagen für eine Gesellschaft besser ist, wenn sie alle Potenziale aktiviert, sondern dass auch viele sozusagen Stolpersteine auf dem Weg hin zu mehr Demokratie, zu mehr Stabilität, zu mehr Frieden auch dahin liegen, dass es eben noch Geschlechterungerechtigkeit gibt. Die gibt es in allen EU-Staaten, mal mehr, mal weniger, aber es gibt sie. Und das ist eine Realität, gegen die wir immer noch sozusagen ankämpfen müssen. Und in dem Buch machen wir 95 konkrete Vorschläge, wie die EU eben demokratischer, gerechter, feministischer, vielleicht auch selbstbewusster werden kann. Und wenn man mal zwei herausgreift, also das Thema Geschlechtergerechtigkeit spielt immer wieder eine Rolle, aber auch sehr explizit, beispielsweise bei der Forderung nach einem Paritätsgesetz für das Europäische Parlament. Momentan sitzen dort ungefähr 40% Frauen drin. Da geht mehr. Das ist mehr als in manch nationalem Parlament. Aber vielleicht über ein kluges Reißverschlussverfahren könnte man auch mehr Frauen ins Europäische Parlament bekommen. Oder eben auch, darüber haben wir kürzlich auch bei Kapital geschrieben, warum verbieten wir nicht einfach Lohnungerechtigkeit in der EU? Sind da viel strikter. Da schauen wir in dem Buch nach Island, die durchaus mit mehr Ambitionen gegen Lohnungleichheit kämpfen, das sozusagen auch stärker ahnden. Und da würden wir uns wünschen, lasst uns Europa zum ersten Kontinent machen, der nicht nur klimagerecht ist, sondern eben auch, auf dem es keine Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern gibt.
Also neben dem Green Deal ein Gender Deal. Vincent Manuel, was sagst du dazu?
Das ist wunderbar gesagt. Ich glaube, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Vielleicht ein spannender Punkt. Wir haben uns, als wir das Buch angefangen haben zu schreiben, muss man sich als Autoren oder wir sind Autoren, aber wenn auch als Autorin stellt man sich die gleiche Frage, wie man das Buch schreibt, gerade im Deutschen, wie man mit allgemeinen Aufzählungen und Erklärungen umgeht. Und wir haben uns nach ein bisschen hin und her entschieden, das gesamte Buch im generischen Femininum zu schreiben. Also bei allgemeinen Aufzählungen immer den weiblichen Begriff zu benutzen. Also wir sprechen von Politikerinnen, von Wählerinnen, von Europäerinnen und meinen dann immer alle anderen Menschen mit. Das wird auch am Anfang des Buches kurz erklärt. Und es war tatsächlich für uns auch eine Art Experiment zu schauen, was macht das mit unserem Denken, wenn wir immer automatisch den weiblichen Begriff benutzen für genau nicht spezifische Aufzählungen. Es war sehr interessant. Also ich kann nur für mich selber sprechen. Die ersten Tage war das sehr ungewohnt beim Schreiben. Es hat sich nicht natürlich oder normal angefühlt, wenn man das so sagen kann. Aber nach 2-3 Tagen hat sich das wirklich wie geändert und ich habe es gar nicht mehr gemerkt. Und plötzlich war es vollkommen normal, von Wählerinnen zu sprechen, von Senatorinnen, von Expertinnen und so weiter. Und das hat mir auch gezeigt, dass Sprachgefühl eben auch mit Sprachpraktik zusammenhängt und dass wir oder wie wichtig das auch ist, auch mal über andere Sprachpraktik nachzudenken, zu schauen, was können wir auch daraus lernen. Und was wir interessant finden, ist auch die Reaktion zu sehen, die wir auf das Buch bekommen. Es gibt einige Leute, denen fällt das gar nicht auf, die sozusagen, die haben irgendwie gegenderte Sprache schon so in ihrem Alltag integriert, dass die das eh schon vielleicht machen. Dann sagen andere, tolles Buch, aber dieses generische Femininum ist völliger Blödsinn und vorauseilender Gehorsam und so weiter. Also es gibt da eine große Breite der Reaktion. Aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wo wir, glaube ich, diese zwei Punkte Europa und Geschlechtergerechtigkeit auch nochmal versucht haben, hier direkt zusammenzubringen.
Ja, ganz spannend. Und mich würde interessieren, was würdet ihr denn empfehlen? Also würdet ihr denn sagen, das generische Femininum ist es oder das Gender-Sternchen? Oder wie sollten wir denn mit Sprache umgehen? Das ist ja eine sehr hitzige Diskussion. Ich weiß es nicht, ob es den Weg der Weisen grundsätzlich gibt, aber mich würde eure Meinung natürlich sehr interessieren.
Ich habe dazu zwei Gedanken. Das eine ist erstmal zu akzeptieren, dass Sprache lebt und sich verändert. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Punkt. Ich glaube sozusagen, das hat noch nicht jeder begriffen. Und jetzt habe ich explizit die männliche Form genommen. Und der andere Punkt ist, und dann vielleicht trotzdem ein bisschen mit einer Agilität und Freiheit da reinzugehen. Wir haben uns jetzt für dieses Buch, für das generische Femininum entschieden. In dem Buch davor haben wir immer abgewechselt. Manchmal verwenden wir privat gerne den Doppelpunkt oder das Sternchen. Aber dass unsere Sprache inklusiver werden sollte, das ist, glaube ich, für uns ziemlich klar. Und dass wir, und besonders, da muss ich jetzt Männer ansprechen, wir unverkrampfter werden und wirklich auch verstehen, nur weil wir es jahrhundertelang die männliche Form genommen haben, ist das nicht die Norm. Und wie sich Sprache auch an anderer Stelle verändert hat, wird sie sich auch da weiter verändern.
Ich fand es ganz spannend, auch das nochmal so zu vergleichen. Man hört das ja ganz häufig von vielen Männern, die dann auch sagen, naja, wir müssen Sprache ja nicht ändern, Frauen sind ja mitgemeint, wenn wir von Bürgern sprechen und so weiter. Aber dann bei so generischen femininen Sachen, da ist dann immer ein großes Aha und Oho unter vielen Männern und das Gefühl, sie werden selber nicht mitgemeint. Es gibt jetzt ja auch so lustige Vorschläge, das Kanzleramt soll ab jetzt Kanzlerinnenamt heißen, auch wenn da ein Mann wieder einzieht und so weiter. Also, und das zeigt dann ja auch so ein bisschen, dass Männer einerseits gerne fordern, dass Frauen sich eingeschlossen fühlen sollen oder auch nicht-binäre Menschen. Andererseits, glaube ich, sich sehr schnell selber ausgeschlossen fühlen, wenn es nicht die männliche Form ist. Weist zumindest ein bisschen auf das Problem hin. Ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen und Sachen vielleicht auch auszuprobieren und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, und zwar in respektvolles Gespräch. Und am Ende des Tages heißt das für uns Männer, dass wir auch mehr darauf hören, wie sich die Menschen fühlen, die in aktuellen Sprachpraktiken nicht einbezogen sind. Also fühlen sich Frauen einbezogen, wenn man das generische Maskulinum verwendet? Fühlen sich nicht binäre Menschen eingezogen, wenn man keine Sternchen verwendet und so weiter? Von daher, ich glaube, wir sind gar nicht in der Position zu sagen, wie es laufen soll. Ich würde eher sagen, die Menschen, die bisher von Sprachpraktiken profitieren und mit eingeschlossen sind, sollten ein bisschen mehr auf die hören, die bisher nicht so viel vorkommen. Und da würde ich sagen, im Zweifelsfall würde ich fast die Frage an dich zurückgeben, was du darüber denkst, wie machst du das oder was können auch vielleicht wir als Männer da noch lernen?
Also ich sehe das tatsächlich genau wie ihr. Also ich finde, wir müssen in den Dialog kommen und wir müssen unsere Sprache allgemein öffnen und schauen, dass wir eben möglichst viel Vielfalt ansprechen. Ich bin aber auch niemand, der sagt, es geht nur so oder es geht nur so, sondern ich finde euren Ansatz des Ausprobierens und des Mitnehmens und des Befragens und den Dialog anzuregen genau richtig und vertrete das genauso. Und ich glaube, wir werden uns da finden, aber es braucht eben Menschen wie uns, die immer wieder zur Diskussion anregen und Meinungen auch hören wollen, damit sich was weiterentwickelt, weil Fakt ist, so wie es aktuell der Sprachgebrauch ist, grenzt es viele Menschen aus und das ist einfach nicht gut. Ja, das ist tatsächlich da meine Meinung. Und ich würde gerne noch mal auf was eingehen, weil das kam mir eben, als ihr so engagiert über Europa gesprochen habt. Und ich kaufe alle eure Punkte und ich finde die Thesen gut und ich finde die Ideen gut und frage mich aber jetzt so kurz nach der Bundestagswahl, was würdet ihr denn an die deutsche Regierung adressieren? Wir befinden uns mitten in den Sondierungsgesprächen. Es ist schon relativ begrenzt, was es noch für Koalitionsgruppierungen geben kann. Das dünnt sich ja von Tag zu Tag etwas mehr aus. Was würdet ihr denn von unserer zukünftigen deutschen Regierung fordern, dass sich da was tut? Weil ich finde den Anspruch an Europa gerichtet sehr gut. Es ist ein wundervoller Rahmen. Aber letztendlich haben wir auch ganz furchtbar viel Hausaufgaben hier vor Ort zu machen, meine Meinung. Und mich würde eure interessieren.
Von meiner Seite aus drei Punkte. Das erste ist, ich glaube, jeder sollte Europe for Future lesen und die 95 Thesen durcharbeiten. Da sind viele Ideen dabei. Also vielleicht so auf die Leseliste für die Koalitionsverhandlung. Zweiter Punkt, in den Wahlprogrammen aller war viel mehr Europastoff, als im Wahlkampf vorkam. Da hätten wir einfach mehr drüber reden müssen. Aber in den Programmen stecken echt coole Ideen. Auch quer durch die Bank, ohne unabhängig von der politischen Färbung, außer vielleicht in den Extremen. Und das andere ist, und das ist vielleicht, damit startet das Buch auch mit der These 1. Tatsächlich, lasst uns den Mut haben, einen neuen Verfassungsprozess in Europa nochmal in Gang zu setzen, weil so eine Verfassung wirklich den Rahmen für ganz vieles schafft. und so ein wirklich ein stabiles Fundament auch für ein werteverbundeneres Europa legen kann. Und ich denke, das steht relativ weit oben auf der Wunschliste.
Ja, vielleicht von mir nur noch hinzuzufügen. Ich glaube, ich könnte das gar nicht so richtig trennen, irgendwie Fragen und Probleme, die Deutschland betreffen und Fragen, die nur Europa betreffen. Ich glaube, diese Themen hängen ganz eng miteinander zusammen. Und ich glaube, wir beide sind überzeugte Europäer und ich glaube, wir würden immer dafür plädieren, Probleme tendenziell auf der europäischen Ebene zu lösen, in der Hoffnung und dem Glauben, dass das dann eben auch sehr positive Effekte hat auf die Mitgliedstaaten, die Regionen, die Städte und so weiter und so fort. Von daher, genau, ich stimme Martin zu, im Wahlkampf kam Europa viel zu kurz. Ich hoffe auch, dass eine deutsche Bundesregierung sich der eigenen Verantwortung für Europa bewusst ist, besonders natürlich aufgrund der Größe dieses Landes und des Einflusses. Und von daher hoffe ich, dass der Wahlkampf jetzt kein schlechtes Omen war für den Einsatz der nächsten Koalition. Ich glaube es nicht, aber ich wünsche mir da manchmal noch einen Ticken mehr Mut und ein bisschen weniger Verwalten und Zögern.
Und einfach eine feministischere Regierung. Aber mal gucken, wo es hinläuft.
Ja, das bleibt zumindest sehr spannend. Wir sind leider schon am Ende unseres schönen Podcasts und unseres Austauschs. Was mich zum Ende jetzt nochmal interessieren würde, wir haben eben gesagt, Europa Gender Deal. Wenn ihr vielleicht nochmal die zwei dringlichsten Themen zusammenfasst, die dieser Deal beinhalten müsste für alle Mitgliedstaaten, damit wir schnell tatsächlich den Wandel erleben und es besser wäre. Welche zwei wären denn das?
Also ich würde sagen, Care Gap und Pay Gap schließen. Das sind zwei zentrale Stellen. Wir reden auch super viel über den Pay Gap und wir haben in jüngster Zeit wirklich nochmal viel stärker verstanden, was für eine zentrale Rolle der Care Gap besonders hat und da hängt dann ganz viel hinten dran. Aber das wären aus meiner Perspektive zwei in dem Spektrum ganz wichtige Punkte.
Ja, und was natürlich für diese beiden Punkte spricht, sind beide messbar in den Ergebnissen. Und das liebe ich immer, ja. Desto mehr Messbarkeit wir haben, desto mehr können wir Fortschritt dann auch dokumentieren.
Und eben dann Erfolgserlebnisse auch haben, die uns motivieren, weiterzumachen.
Ganz genau. Was sind deine? Oder sind es dieselben?
Care Gap muss ich mich anschließen. Ich bin gerade selber in Elternzeit. Es macht unglaublich Spaß gleichzeitig. Wenn ich mir die Zahlen angucke, das machen noch viel zu wenig Männer. Wir haben uns ja fürs Buch auch Zahlen aus dem europäischen Ausland angeschaut, da ist es sehr ähnlich. Es gibt das schöne Glanzlicht Schweden, da läuft das ganz gut. Das liegt aber daran, dass die eben auch gute Strukturen haben. Genau diese Väterquote, 90 Tage, die nur Männer nehmen können. Dann aber auch sehr gut bezahlt und ein paar andere Sachen. Also ich glaube, gerade was Strukturen für Elternzeitmöglichkeiten angeht, gerade für Männer kann Deutschland unglaublich viel machen, kann die EU unglaublich viel machen. Der andere Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist Prävention von Gewalt oder an Frauen und an Mädchen. Prävention, Aufklärungsarbeit und dann aber wirklich auch, und da fallen mir jetzt auch nicht die ganz konkreten, super guten Lösungen jetzt hier alle auf einen Schlag ein, aber wirklich, ich glaube, ist es so wichtig, dass Männer dieses Thema auch untereinander viel mehr besprechen, weil wir reden ganz häufig über die Zahlen, wie viele Frauen Opfer von Gewalt werden, Opfer von allen möglichen sehr, sehr unschönen Sachen. Wir reden aber viel weniger, finde ich, darüber, dass fast alle dieser Täter Männer sind, 99% und so weiter und so fort. Das heißt, wir können nicht so tun, als sei das irgendwie nur weit weg und würde keinen Mann betreffen, den wir kennen. Ich glaube, dieses Thema viel mehr zu thematisieren, würde ich sehr, sehr wichtig finden.
Ja, herzlichen Dank für eure sehr konkreten Hinweise, letztendlich auch Verbesserungsvorschläge und Ideen, dass ihr die heute so persönlich mit uns geteilt habt. Hat mir riesig Spaß gemacht. Habt ihr denn noch eine Frage für mich mitgebracht?
Ja, tatsächlich würde es uns unglaublich interessieren, was, wenn wir dich sozusagen als Männer fragen, die den Feminismus und die Geschlechtergerechtigkeit unterstützen wollen, was wäre dein Tipp für uns? Wie können wir als Männer am besten helfen?
Tatsächlich, ich muss sagen, ich bin über eine liebe Kollegin auf euch aufmerksam geworden und ich glaube, dass Menschen, die sehr interessiert in der Thematik unterwegs sind, gar nicht an euch vorbeikommen, dass es aber tatsächlich noch mehr Öffentlichkeit bedarf und noch mehr, dass ihr noch mehr Männer in die Überzeugung bringt, dass es überhaupt nicht wehtut, Feminist als Mann zu sein, ja, und das tatsächlich auch sich trauen, in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil ich erlebe das selber auch in meinem eigenen Kontext, permanent im privaten wie im beruflichen Bereich, dass es einfach Berührungsängste mit den Begrifflichkeiten gibt, sei es das Gendern, sei es der Feminismus. Wir können da eine riesen Klaviatur aufmachen und es braucht Role Models wie euch, die sich trauen, da nach vorne zu gehen und aufzuklären und auch so offen an die ganze Thematik rangehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch mehr Gleichgesinnte überzeugen könnt und noch lauter und noch sichtbarer in der Öffentlichkeit agiert.
Herzlichen Dank. Das nehmen wir als Ansporn. Wir freuen uns drauf.
Ja, und wir freuen uns darauf, zu unterstützen, wo wir können. Und nochmal herzlichen Dank für das schöne Gespräch und bis ganz bald. Das müssen wir definitiv fortsetzen.
Vielen, vielen Dank, Vicky.
Sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unserem Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Vicky.